Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. So wie heute im Bundestag hat man die Kanzlerin selten erlebt. Zuerst nüchtern, analytisch und sachlich, dann aber beim Thema Corona wird Angela Merkel emotional und persönlich.
Wir erleben zurzeit, wie die Vorsicht nachlässt, wie sich alle wieder nach Nähe sehen, nach Berührungen, nach Gemeinsamkeit, nach Feiern. Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen.
Und dann appelliert sie an alle im Saal und an alle im Land, die bisherigen Erfolge im Kampf gegen die Pandemie nicht wieder zunichte zu machen.
Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.
Die Generalaussprache zum Haushalt heute in Berlin. Das ist gleich unser erstes Thema. Dazu auch ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Aus Brüssel erfahren wir, wie die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit unter anderem gegen Ungarn und Polen zur Not mit Strafen durchsetzen will. Und aus den USA berichten wir in dieser Sendung, wie das Chaos beim ersten Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden viele politische Beobachter in Washington entsetzt hat. Sie können hier keine Routinerede halten, das sagte die Kanzlerin heute in ihrer voraussichtlich letzten Generaldebatte im Bundestag und arbeitet sich dann doch zunächst einmal in gewohnter Nüchternheit an einer ganzen Reihe aktueller Themen der Innen- und Außenpolitik ab, um dann aber eindringlich zu warnen, in der Pandemie jetzt nicht wieder alles aufs Spiel zu setzen. Teils grundsätzliche Kritik am Kurs der Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie gab es im Plenum natürlich auch, Gudula Geuter berichtet.
Die Generaldebatte ist traditionell die Stunde der Opposition. Das gilt auch für diese Debatte im Zeichen der Corona-Krise. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel legte zum Auftakt vor.
Dieser Haushaltsentwurf ist ein historisches Dokument. Ein Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit inmitten einer Krise, die unsere Freiheit, die Grundlagen des demokratischen Zusammenhalts und das Fundament unseres Wohlstandes und wirtschaftlichen Erfolgs und damit auch unseres Sozialstaats zutiefst erschüttert.
Auch in dieser Rede kritisierte sie die Asylpolitik der Bundesregierung und die ihrer Ansicht nach überzogenen Corona-Maßnahmen. Sie führten zur schwersten Rezession in der Geschichte Deutschlands. Die so gescholtene Angela Merkel wurde gerade, was die Corona-Maßnahmen betrifft, emotional. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, in den kommenden Monaten diszipliniert die Regeln zu beachten.
Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können.
Ansonsten zog die Kanzlerin in meist nüchternem Ton Bilanz. Die deutsche Einheit sei ein fortdauernder Prozess mit Herausforderungen für ganz Deutschland. Merkel betonte ihre Solidarität mit den Demonstrantinnen in Belarus, mahnte europäische Ergebnisse zur Asylreform und Klima an. Die im Haushalt vorgesehene Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro verteidigte sie.
Dass es uns gelungen ist, die Gesamtverschuldung für das Jahr 2019 auf 60% des BIP zu begrenzen, das hat uns in die Lage versetzt, kraftvoll zu agieren und trotzdem unter den G7-Staaten die niedrigste Staatsschuldenquote zu haben. Ich glaube, darauf können wir stolz sein.
Deutschland müsse möglichst bald zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren. Auch Rolf Mützenich nannte den Haushaltsentwurf überzeugend. Der SPD-Fraktionschef rechtfertigte dabei auch, dass erst 2026 begonnen werden könne, die jetzt aufgenommenen Schulden zu tilgen. Und man werde sich politisch streiten müssen, wer in Zukunft mehr belastet werde.
Und für uns ist klar, das sind nicht die Alleinerziehenden, das sind nicht die Geringverdiener, das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber diejenigen, die mehr als genug haben, werden in dieser Krise stärker gebraucht. Das ist gerecht und ich bin sicher, dass viele das genauso sehen.
Dietmar Bartsch dagegen fürchtet offenbar genau die Belastung von Geringverdienern. Der Fraktionschef der Linkspartei kritisierte Angela Merkel für den Plan, zur Schuldenbremse bald zurückkehren zu wollen.
Das ist doch absurd. Das ist völlig absurd. Sie machen schon jetzt einen Spardruck auf den Sozialstaat damit auf. Es wird ein Kürzungshammer drohen.
FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner kritisierte die hohe Neuverschuldung vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre.
Wenn wir nicht wieder zur haushaltspolitischen Solidität zurückkehren, ist das ein Signal für Europa insgesamt.
Für die Grünen mahnte Co-Fraktionschef Anton Hofreiter den Blick auf die seines Erachtens drängenden Probleme an.
Wenn alle wissenschaftliche Erkenntnis stimmt, dann ist die Klimakrise eine reale Bedrohung, eine reale Bedrohung für alle Menschen unter 25, unter 20 Jahren. Und bedauerlicherweise handelt die Bundesregierung in diesem Bereich leider nicht so.
Die Haushalts- und Krisenpolitik der Regierung in Zeiten von Corona bewerten die Grünen dagegen freundlicher als die anderen Oppositionsparteien.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Gudula Geuter. Angela Merkels dringender Appell an uns alle, also im Umgang mit dem Coronavirus nicht zu gefährden, was bisher erreicht wurde, war das der herausragende Moment ihrer Rede heute im Bundestag. Einer, der im Ohr bleibt, das habe ich vor dieser Sendung den Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer gefragt.
Ich glaube schon. Die andere Rede, das war ja ein Durchgehen durch alle möglichen innen- und außenpolitischen Themen, wie es ja üblich ist bei dieser Gelegenheit. Aber das, was zum Schluss kam, dieser doch sehr emotionale Teil, wo sie dann sich direkt auch an die Bürgerinnen und Bürger gewandt hat, das war, glaube ich, das Wichtige und es war auch das Notwendige jetzt in dieser Zeit.
Notwendig, warum?
Weil es einerseits zwar so ist, dass in der Bevölkerung ganz starke Befürwortung der Corona-Maßnahmen immer noch da ist, was aber eben nicht heißt, dass man so im Alltag das dann auch immer befolgt, was beschlossen wurde. Und da hat sich doch ein bisschen ein Schlendrian eingeschlichen und dem musste die Kanzlerin jetzt begegnen, denn die Entwicklung der Zahlen ist ja schon sehr besorgniserregend und zwar nicht nur, was wir bei uns erleben, sondern vor allen Dingen auch, was in den Ländern um uns herum geschieht, von denen wir ja durchaus auch abhängig sind.
Das war ja tatsächlich so ziemlich der einzige Moment, wo die Kanzlerin nicht nüchtern und analytisch war, wie Sie kennen, sondern indem genau. Sie eindringlich wurde, geradezu persönlich. Sie hat von sich selber erzählt, sie hat über die Ängste von vielen Menschen erzählt. Sie nehmen ihr also diese ehrliche Sorge um die Gefahren der Pandemie, gerade was die nächsten Monate angeht, Sie nehmen ihr das ab?
Ich nehme ihr das vollkommen ab, denn diese Sorge, die treibt sie ja nicht nur seit heute um, sondern seit Beginn der Pandemie ist sie jemand, der nicht müde wird, vor dieser Pandemie zu warnen und die Leute eben zu bitten, aufeinander aufzupassen.
Und war das auch so etwas wie ein öffentlicher, bin ich sagen, Widerspruch, aber doch Einspruch gegen das, was man eben von vielen Regierungschefs und Ministerpräsidentinnen hört, die ja zum Teil eine andere Einschätzung haben und das auch öffentlich immer wieder bekunden?
Ja, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Angela Merkel ihren Widerspruch zu einigen der Ministerpräsidenten zum Ausdruck bringt. Das Problem ist natürlich, dass dann die konkreten Umsetzungen der Maßnahmen tatsächlich ja bei uns in unserem System Ländersache sind und dass sie eben nicht vom Bund aus da durchregieren kann, sondern immer darauf angewiesen ist, dass ihr die Länderministerpräsidenten auch folgen. Und andererseits ist es aber eben auch so, dass in den einzelnen Bundesländern die Lage ja sehr unterschiedlich ist, sodass ein differenziertes Vorgehen regional ja durchaus auch angebracht ist.
Wenn wir also erlebt haben, wie sie den Föderalismus lobt und gleichzeitig ja zur Kenntnis nehmen müssen, dass schon am Tag nach dem Treffen im Kanzleramt schon einigermaßen wieder unklar ist, was denn eigentlich nun genau in welchem Bundesland gilt, zeigt das eben auch, dass die Kanzlerin, dass Angela Merkel gerade in der Pandemie an Grenzen stößt?
Ja, sie stößt eben an Grenzen unseres politischen Systems, denn sie kann eben den Föderalismus und die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern ja nicht einfach so aufheben. Sie ist gezwungen, durch persönliche Überzeugung ja auf die Ministerpräsidenten einzuwirken, aber die letzte Entscheidungsgewalt haben eben die. Und in der ersten Phase der Pandemie, da hat sich doch gezeigt, dass man enger zusammengestanden ist, weil die Bedrohung eben für alle sehr dramatisch war. Und jetzt, wo sich das sehr unterschiedlich zeigt, reagieren die einzelnen Bundesländer eben dann auch unterschiedlich.
Und wie sehr trifft es dann die Wahrheit, wenn jetzt vor allem Oppositionspolitiker heute, das ist ja auch Ihre Stunde, diese Generalaussprache, wenn Politiker der Opposition also Stückwerk beklagen im Umgang mit der Pandemie? Ist da was dran?
Also ich würde sagen, dass man in den ersten Monaten im Prinzip eigentlich richtig reagiert hat. Und das zeigen dann eben auch die Entwicklung der Zahlen bei uns im Vergleich zu sehr vielen anderen europäischen Ländern und weltweit, dass wir eigentlich letztendlich noch gut davongekommen sind. Jetzt denke ich, ist es ein bisschen so, dass man den Sommer, wo die Zahlen ja niedriger waren, besser hätte nutzen können, um sich vorzubereiten jetzt auf den Herbst und auf den Winter. Aber ich bin selbst kein Virologe und auch ansonsten kein Experte, dass ich mir da jetzt kein Urteil erlaube, was da jetzt falsch und oder was richtig gelaufen ist.
Aber Sie beobachten ja auch und haben begleitet und verfolgt dieses Ringen zwischen den Verantwortlichen in den Ländern und dem Versuch der Kanzlerin, die Fäden irgendwie noch weiter in der Hand zu halten. Wo stehen wir da jetzt mit diesem Appell heute? Wird es sich wieder so entwickeln, dass die Länder eher bereit sind, zusammenzuarbeiten und beim nächsten Treffen im Kanzleramt dann tatsächlich gemeinsame Beschlüsse zu fällen, oder wird es so bleiben, dass das immer dann im Nachhinein wieder Interpretationsspielraum gibt?
Also im Prinzip wird es immer der kleinste gemeinsame Nenner bleiben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sich die Lage drastisch verschlimmert, dass man dann eben doch zur Auffassung kommt, dass es besser wäre, einheitliche Regeln zu haben in ganz Deutschland. Denn dieser föderale Flickenteppich hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, gerade für die Bürger, die dann ja zum Schluss manchmal gar nicht mehr wissen, was eigentlich in ihrem Land gilt und was nicht.
Einige haben heute auch die Beobachtung gemacht, dass die vermutlich ja letzte Generaldebatte von Angela Merkel auch gezeigt hat, was in ihrer Kanzlerschaft so alles liegen geblieben ist und dass die Pandemie eigentlich ein Schlaglicht darauf wird. Also wenn wir über die Bildungslandschaft in Deutschland reden oder das Thema Digitalisierung, da wird jetzt Tempo gemacht, heißt es, aber im Grunde genommen offenbart das ja auch, was alles nicht passiert ist in den letzten Jahren, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Deutschland liegt gerade in Bezug auf das Zukunftsthema Digitalisierung doch sehr weit hinten im weltweiten und auch durchaus im europäischen Vergleich. Da ist viel, viel versäumt worden. Auch in Teilen des Gesundheitssystems ist etliches versäumt worden, dass man jetzt natürlich versucht, unter sehr schwierigen Umständen jetzt alles ganz schnell zu verbessern. Und was natürlich auch noch ein Riesenproblem ist es auf der europäischen wie auf der deutschen Ebene die Frage der Migrationspolitik. Da hat sich ja in 5 Jahren in Europa auch nichts getan. Und das sollte ja eigentlich eines der Herzstücke werden der deutschen Präsidentschaft, bevor dann Corona kam.
Und da sind die Aussichten auch nicht besonders gut, dass sich da
irgendwas sind sie ganz schlecht,
in der nächsten Zeit bewegt. Zum Schluss, Herr Niedermayer, haben Sie schon den anstehenden Wahlkampf im Bund jetzt vorausahnen können oder spüren können in dem, was vor allem die Oppositionsparteien, aber möglicherweise auch was die SPD abgeliefert hat?
Ja, sicher. Das war ganz deutlich zu merken. Und zwar nicht nur bei den Sprechern der Oppositionsparteien, die auf ihre jeweiligen Kernbotschaften natürlich sofort gekommen sind, also die Grünen, der Klimawandel, die Linke, die soziale Frage, sondern eben auch durchaus in der Rede von Herrn Mützenich zum Beispiel bei den Botschaften des Koalitionspartners. Denn diese Rede hat sich ja in weiten Teilen durchaus schon als Wahlkampfrede angehört.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, Steuererhöhungen jetzt schon mal zu rechtfertigen, die man dann fordern wird.
Zum Beispiel, ja.
Der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer im Gespräch hier im Deutschlandfunk, 23 Uhr und gleich 24 Minuten das Journal vor Mitternacht. Obergrenzen für private Feiern nach Ermessen der Bundesländer und ein Bußgeld von mindestens 50 Euro für die Angabe falscher persönlicher Daten, zum Beispiel in einem Restaurant. Das hat die Runde im Kanzleramt gestern unter anderem beschlossen. Angemessen findet das eine große Mehrheit in der Bevölkerung. Und doch gibt es Unsicherheiten bei den neuen Corona-Regeln. Dazu Einzelheiten von Uwe Jahn.
Wer Corona eingrenzen will, braucht Regeln. Beispiel die Nachverfolgung von Infektionsketten in der Gastronomie. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, mit einem Beispiel.
Wir hatten einen Ausbruch in einer Bar in Hamburg und hatten dann 600 Kontaktnachverfolgungen und nicht einmal die Hälfte der Eintragungen waren korrekt. Und Sie können sich vorstellen, dass das für die Gesundheitsämter in so einem Fall dann noch 5-mal aufwendiger ist, die Infektionsketten aufzudecken, die Personen zu kontaktieren, wenn da immer die Angaben nicht vollständig sind.
Deshalb sollen Gäste, die falsche Angaben gemacht haben, künftig mit einem Bußgeld bestraft werden. Mindesthöhe 50 Euro, so die Einigung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dabei richtet die Politik sich nicht nur an die Gäste, so Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.
Zusätzlich haben Bund und Länder gestern eine Aufforderung beschlossen an die Wirte, dass sie zumindest die Plausibilität solcher Angaben überprüfen. Also wenn Ihnen auffällt, dass in der Liste, die da ausliegt oder in den einzelnen Zetteln Donald Duck und Darth Vader eingetragen sind, dann ist es offensichtlich, dass das nicht stimmen kann. Und dann ist es Ihre Verantwortung, danach zu fragen.
Was allerdings dem Wirt oder Kellner droht, der da nicht eingeschritten ist, bleibt bis jetzt noch unklar. Die Länder sind zuständig und müssen entsprechende Regelungen erlassen. Das wird noch etwas dauern und könnte unterschiedlich ausfallen. Ein zweiter Punkt betrifft Reisen, bei denen ich wissentlich in ein Risikogebiet gefahren bin. Gegenwärtig muss ich bei meiner Rückkehr entweder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen oder mich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Verordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne, übernimmt laut Bundesgesundheitsministerium der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung und kann sich das Geld bei den zuständigen Landesbehörden zurückholen. Das sehen die Länder aber teilweise anders. Mit der neuen Quarantäneordnung soll es ab Oktober dann bundeseinheitlich geregelt sein, so Ministeriumssprecher Hanno Kautz.
Nach Inkrafttreten der Quarantäneordnung, dann wird das der Betroffene selbst übernehmen müssen. Das entspricht dem Beschluss von Ende August.
Da hatten Ministerpräsidenten und Kanzlerin sich verständigt, keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete. Eine dritte Frage, die gegenwärtig wieder viele stellen: Was, wenn ich trockenen Husten habe und vorsichtshalber meine Arbeitsstelle meide? Schließlich will ich niemanden anstecken, aber natürlich auch keine Gehaltseinbußen erleiden. Eine telefonische Krankschreibung ist seit Ende Mai nicht mehr möglich. Es gilt die Regel, ich muss mich krankschreiben lassen, beispielsweise in einer Arztpraxis, die auch eine spezielle Fieber-, Schwerpunkt- oder Infektionssprechstunde anbietet.
Informationen von Uwe Jahn. Wie viel zentrale Steuerung ist nötig im Kampf gegen Corona und wie viel Gemeinsamkeit und wo müssen die Verantwortlichen je nach Lage von Ort zu Ort und Region zu Region anders und eben abgestuft handeln können? Diese Frage hat die Debatte um den richtigen Kurs in der Pandemie von Anfang an begleitet. Die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister haben bei ihrem Treffen heute einmal mehr deutlich gemacht. In ihren Augen haben sich die föderalen Strukturen in Deutschland in den letzten Monaten unter dem Strich bewährt. Claudia van Laak berichtet.
Das Ziel für den Herbst ist klar. Ein weiterer Shutdown wie im Frühjahr muss vermieden werden. Regional, spezifisch und zielgenau agieren, das ist die Devise von Bund und Ländern. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder haben dies gemeinsam mit Ressortchef Jens Spahn nach ihrer Konferenz noch einmal bestätigt. Er werde häufig von zentral regierten Ländern wie Frankreich gefragt, wie das denn in Deutschland so funktioniere mit den 16 Bundesländern, so der CDU-Politiker. Seine Antwort:
Es geht sogar aus meiner Sicht besser und hat sich als eine der Stärken in dieser Pandemie erwiesen. Dann, wenn wir eben das gleiche Ziel haben, in einem Strang ziehen, und das tun wir seit Beginn. Und damit zeigt der Föderalismus tatsächlich seine volle Stärke in dieser Pandemie.
Man habe effektiv auf die Herausforderungen der Pandemie reagieren können. Die scheidende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche, ergänzte, im internationalen Vergleich sei das deutsche Gesundheitssystem sehr gut aufgestellt und extrem anpassungsfähig.
Wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel an unserem Gesundheitssystem optimiert, weiterentwickelt, damit eine Reaktion auf diese Pandemie gibt. Ich finde schon, dass unsere Krankenhauslandschaft gezeigt hat, dass in kurzer Zeit auch Kapazitäten freigeschaufelt werden konnten, dass zusätzliche Kapazitäten auch generiert worden sind.
Die Gesundheitsministerkonferenz hat beschlossen, dass telemedizinische Angebote über die Pandemie hinaus ausgebaut und angemessen honoriert werden sollen. Der Bund wird aufgefordert, einen Rechtsrahmen für die zentrale Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung vorzulegen. Hintergrund sind fehlende Masken und fehlende Schutzausrüstungen zu Beginn der Pandemie. Die Leitung der Gesundheitsministerkonferenz wechselt jetzt von Berlin nach Bayern. Auch die bayerische Ressortchefin Melanie Hummel betonte den Wert des Föderalismus.
Weil es eben so unterschiedlich auch ist im Ausbruchsgeschehen. Und deswegen ist es wichtig, regional reagieren zu können, aber trotzdem in den Maßnahmen eben sich ein Stück weit zu vereinbaren, welche denn wichtig sind.
Vor dem Tagungsort hatten Beschäftigte des Gesundheitswesens für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Gesundheitsminister Spahn griff ihre Forderungen auf und bekräftigte, für weitere Gesundheitsberufe das Schulgeld abzuschaffen und eine Vergütung während der Ausbildung zu zahlen.
Wir haben gerade bei dem MTA-Gesetz, die medizinisch-technischen Assistenten, übrigens diejenigen, die auch in den Laboren seit Februar jedes Wochenende durch mitarbeiten, schon jetzt vorgesehen, die Abschaffung des Schulgeldes und die Einführung einer Ausbildungsvergütung, und müssen jetzt miteinander eben und für die anderen Gesundheitsberufe, die Heilmittelerbringer, Physiotherapeuten, Zug um Zug dieses Versprechen, das wir gegeben haben, kein Schulgeld mehr und eine Ausbildungsvergütung, miteinander umsetzen.
Weitere Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz betreffen das Thema Klimawandel und Gesundheit. Die Forschungen zu gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sollen intensiviert werden. Die Kommunen werden aufgefordert, in den nächsten Jahren Hitzeaktionspläne zu erarbeiten, damit die Gesundheit empfindlicher Menschen stärker geschützt wird.
Claudia van Laak über die Beratungen der Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute in Berlin. Das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk, 23 Uhr und 31 Minuten. Weitere Themen jetzt im Überblick. Weil die Zahl der Corona-Infektionen ansteigt, hat die Bundesregierung jetzt für ganz Belgien eine Reisewarnung ausgesprochen. Einzelheiten von Ralf Siener.
Vor allem in den größeren belgischen Städten steigt die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich. Innerhalb von 14 Tagen, so die jüngste Statistik, gab es dort pro 100.000 Einwohner 3.433 Neuinfektionen. Und das trotz bisheriger Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Seit Anfang September steigt die Zahl der täglichen Todesfälle in Belgien wieder an. Nach Angaben des belgischen Gesundheitsministeriums, weil sich das Coronavirus zunehmend unter älteren Menschen ausbreitet. 14 Todesfälle wurden allein in den letzten 24 Stunden registriert. Über 117.000 Belgier sind infiziert. Behandlungsplätze auf den Intensivstationen gibt es ausreichend. Von den 2.650 Intensivbetten Belgiens sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit nur 135 mit Covid-19-Patienten belegt. Rund 36.000 Menschen werden zurzeit in Belgien täglich auf Covid-19 getestet. Berufspendler aus Nordrhein-Westfalen müssen laut Landesverordnung nach ihrer Rückkehr aus Belgien trotz der Reisewarnung nicht das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren. Jedenfalls dann nicht, wenn ihr Aufenthalt in Belgien beruflich zwingend notwendig und unaufschiebbar war.
Inmitten einer Koalitionskrise in Polen ist der Vorsitzende der nationalkonservativen PiS zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt worden. Einzelheiten von Jan Palukat.
PiS-Parteichef Kaczynski galt schon bislang als entscheidender Strippenzieher der polnischen Politik. Nun tritt er auch formal in die Regierung ein, wenn auch nur im Range eines Vizepremiers mit besonderen Kompetenzen. Zuvor hatte es Streit um personelle wie inhaltliche Fragen innerhalb der Regierungsfraktion bis an den Rand ihres Auseinanderbrechens gegeben. Offiziell hieß es von Seiten der PiS-Partei, der Eintritt Kaczynskis werde der Regierung neue Stabilität verleihen und Emotionen, vor allem an den Flügeln des Regierungslagers, dämpfen. Premier Morawiecki, der im Amt bleibt, sagte, Kaczynski werde die Regierung stärken. Beobachter spekulieren, Kaczynski wolle mit Hilfe neuer Befugnisse insbesondere Justizminister Ziobro besser im Zaum halten, der als Oberstaatsanwalt in Personalunion über mächtige Instrumente verfügt und zuletzt ein Eigenleben zu spielen begann. Ziobro, Chef eines kleineren PiS-Partners, wird dem äußerst rechten Flügel zugerechnet. Dass dieser sich indes nicht unbedingt als Verlierer des Kabinettsumbaus fühlen muss, liegt an einer anderen Personalie, die schon im Vorfeld kontrovers diskutiert wurde. Przemysław Czarnek trat in seinem bisherigen Politikerleben als besonders eifriger Gegner der Bewegung sexueller Minderheiten LGBT in Erscheinung. Noch als einfacher PiS-Abgeordneter äußerte er sich abschätzig gegenüber Homosexuellen und nannte Menschenrechte und die Idee der Gleichheit in diesem Zusammenhang Absurditäten. Czarnek soll nun als Bildungsminister unter anderem für die polnischen Schulen zuständig sein.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dazu aufgerufen, für das Impfprogramm der Vereinten Nationen im Kampf gegen Corona mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Zusage gibt es auch von der Bundesregierung. Einzelheiten von Peter Mücke.
Guterres spricht von einem Quantensprung. 35 Milliarden Dollar zusätzlich seien notwendig, um das Ziel zu erreichen, weltweit möglichst schnell medizinische Ausrüstung, Medikamente und Impfstoffe bereitzustellen. Eine verhältnismäßig kleine Summe, verglichen mit den nationalen Rettungspaketen für die Wirtschaft, so der UN-Generalsekretär, bei einer virtuellen Konferenz am Rande der UN-Vollversammlung. Dabei sagte Bundeskanzlerin Merkel zusätzlich 100 Millionen Dollar zu, um Entwicklungsländern den Zugang zu einem Impfstoff zu ermöglichen. Sie kündigte an, dass Deutschland auch in den kommenden Jahren Geld bereitstellen werde und forderte andere Länder auf, dem Vorbild zu folgen und die UN-Initiative zu unterstützen. Auch Großbritannien, Kanada, Schweden, die Weltbank und eine Allianz von Pharmaunternehmen machten finanzielle Zusagen. Insgesamt haben sich 156 Länder dem sogenannten ACT Accelerator angeschlossen, einem UN-Programm zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, dem unter anderem auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Impfstoffallianz Gavi angehören. Wichtige Länder wie die USA und China sind allerdings nicht mit an Bord.
Vorsprung durch Technik, das war lange der Markenslogan von Audi, bis der Dieselskandal aufflog. Ab heute steht in München der langjährige Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht. Angeklagt sind auch drei leitende Ingenieure. Dazu Johannes Lenz.
Der erste Tag des Audi-Dieselskandal-Prozesses hat gebracht, was sich die Münchner Staatsanwaltschaft erhofft hat. Die vollständige Anklageschrift, insgesamt 92 Seiten, konnten verlesen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem prominentesten Angeklagten, dem Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vor. Audi gilt als die Mutter des Dieselskandals, weil der Konzern auch VW und Porsche mit größeren Motoren beliefert hat, in denen eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut war. Dadurch waren die Dieselfahrzeuge auf der Straße schmutziger als auf dem Prüfstand. Stadler weist jede Schuld von sich, genauso wie der mitangeklagte Ex-Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz. Doch die anderen beiden angeklagten Ingenieure sind geständig. Im nächsten Schritt geht es um die spannende Frage, wer wusste wann von was? 300 Zeugen muss die Staatsanwaltschaft verhören und dabei tief in die technischen Details eintauchen. In der kommenden Woche wollen sich die Angeklagten über ihre Verteidiger zu Wort melden. Über 180 Verhandlungstage sind angesetzt. Ein Urteil wird für Ende 2022 erwartet.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Heute an der Wall Street in New York hat der Dow Jones zugelegt. Der US-Leitindex stieg um 1,2% auf 27.781 Punkte. Ganz anders die Entwicklung in Frankfurt am Main. Von dort Dieter Rieck.
Auch zur Wochenmitte konnte der Aktienmarkt nicht an seinen furiosen Wochenstart anknüpfen. Stattdessen ging es genau wie am Vortag bergab und das auch noch verstärkt. Der DAX verlor 0,5% und schloss den Handel bei 12.761 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen erzielte ein mageres Plus von 0,1%. Bei den Einzelwerten im DAX traf es den Kunststoffhersteller Covestro besonders hart. Da konnten sich Anleger offenkundig nicht mit einer Nachricht anfreunden, die das Unternehmen zuvor verbreitet hatte. Für 1,6 Milliarden Euro will Covestro dem niederländischen Chemiekonzern Royal DSM die Geschäftssparte für Beschichtungsharze abkaufen. Das Unternehmen verfolgt damit nach eigenen Angaben die Strategie, innovative Geschäftsbereiche auszubauen. Investoren sehen das anders. Die Covestro-Aktie verlor gut 7% und bildete das Schlusslicht im DAX. Insgesamt bestimmten Ereignisse aus den USA das Börsengeschehen. Dämpfend auf die Anlegerlaune wirkte sich das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden aus. Finanzexperten bemängelten viel Chaos und wenig Inhalt bei diesem Schlagabtausch. Positiv beflügelt wurde die Stimmung von Investoren am Nachmittag durch US-Wirtschaftsdaten. So ist die Beschäftigung im September weit stärker als im Vormonat angestiegen. Zudem ist das US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nicht so stark eingebrochen wie bislang befürchtet. Das haben die endgültigen Berechnungen ergeben.
Der Bericht von Dieter Rieck, 23 Uhr und gleich 39 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Der Streit um Grundwerte und um Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union schwelt schon lange. Jetzt nimmt er aber an Schärfe zu. Zum einen hat die EU-Kommission heute vor allem Ungarn und Polen in einem formellen Bericht schwere Defizite attestiert. Zum anderen machte eine Mehrheit der Mitgliedstaaten heute den Weg frei, um Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien künftig zu bestrafen. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern unter anderem über empörte Reaktionen aus Budapest.
Twitter hat heute Nachmittag vorübergehend den Account der ungarischen Regierung gesperrt. Aber das hinderte Viktor Orban, den Ministerpräsidenten des Landes, nicht daran, sein Urteil über den ersten Rechtsstaatsreport der Europäischen Union, den die Kommission am Mittag in Brüssel vorgestellt hatte, umgehend an den Mann zu bringen. Der Bericht sei nicht nur falsch, sondern absurd, ließ Orban wissen. Das harsche Urteil überrascht nicht wirklich, obwohl EU-Kommissar Didier Reynders kurz vorher noch darauf hingewiesen hatte, dass in dem 28-seitigen Papier eigentlich nichts Neues stehe.
Les informations qui s'y trouvent ne sont pas nouvelles. Elles sont dans le domaine public.
Alle Informationen seien schon längst veröffentlicht, so Reynders. Der Rechtsstaatsreport ist ein Versuch der Kommission, die aufgeheizte Debatte um Rechtsstaatsdefizite auf eine unaufgeregte Ebene zu bringen. So wie die Kommission die Haushaltspolitik aller Mitgliedstaaten einmal im Jahr unter die Lupe nimmt, um hier und da Verbesserungen anzumahnen, so will sie auch mit der Rechtsstaatlichkeit verfahren. Einmal jährlich werden von nun an der Zustand des Justizsystems, die Unabhängigkeit der Medien und die Bekämpfung der Korruption in jedem Land überprüft. Damit soll Polen und Ungarn, denen seit langem Verstöße gegen die Rechtsstaatsprinzipien vorgeworfen werden, das Argument genommen werden, die EU-Kommission habe es ausschließlich auf sie abgesehen. Und tatsächlich fand die Kommission in allen Mitgliedstaaten Potenzial für Verbesserungen. Am deutschen Justizwesen wird beispielsweise moniert, dass die Politik Staatsanwaltschaften Weisungen erteilen kann, was deren Unabhängigkeit einschränkt. Der Report aber, so Reynders, unterscheide sehr klar zwischen punktuellen Bedenken, die die Kommission bei einzelnen Ländern habe, und systematischen Problemen in anderen Ländern.
This report makes a clear difference between punctual concerns that we may have in some member states and the systemic issues.
Und damit war der Kommissar bei den seit langem bekannten Vorwürfen gegen Ungarn und Polen. Die Abschaffung der unabhängigen Justiz, die Einschränkung der Medienfreiheit und manches mehr. Die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit in Europa fand heute fast zeitgleich auch noch an einem anderen Schauplatz statt. Im Sitzungssaal der Botschafter der Mitgliedstaaten nämlich. Da ging es um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Ein Gesetz, das es möglich machen würde, jenen Ländern, die gegen die Rechtsstaatsprinzipien verstoßen, den Brüsseler Geldhahn zuzudrehen. Ungarn und Polen wehren sich seit Jahren erbittert gegen diese Idee. Dieser Rechtsstaatsmechanismus soll gemeinsam mit dem neuen 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union verabschiedet werden, so der Plan. Doch Polen und Ungarn drohen damit, im Gegenzug das 750 Milliarden Wiederaufbauprogramm der EU zu blockieren. Anfang der Woche hatte die Bundesregierung als Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag vorgelegt, den Ungarn und Polen umgehend zurückwiesen. Gleichwohl stimmte heute eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten für diesen Vorschlag. Er ist damit die Grundlage für die Verhandlungen mit dem Europaparlament über den Haushalt. Die Abgeordneten wollen aber einen schärferen Rechtsstaatsmechanismus, als ihn Deutschland vorgeschlagen hat. Wie es nun gelingen soll, die Forderungen des Parlaments und die Vetodrohungen aus Warschau und Budapest unter einen Hut zu bekommen, ist derzeit völlig offen.
Aus Brüssel berichtete unser Europakorrespondent Peter Kapern. Mit einer geordneten Debatte hatte das Spektakel im US-Fernsehen gestern nichts zu tun, auch nichts mit einem scharfen Duell. Der erste Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Herausforderer Joe Biden driftete vielmehr schon nach wenigen Minuten in eine Schlammschlacht ab von Provokationen, Beschimpfungen und persönlichen Attacken. Trump begann gleich aggressiv und fiel Biden immer wieder ins Wort. Biden konterte irgendwann selbst mit Angriffen. Ernüchterung im Anschluss bei Beobachtern in Washington. Viele halten den Auftakt der TV-Duelle im Rückblick schlichtweg für peinlich. Sebastian Hesse aus Washington mit weiteren Reaktionen.
The most chaotic presidential debate I've ever seen.
That was the worst debate I have ever seen.
That was a show.
Immerhin darauf konnte sich das gespaltene Land am Morgen danach verständigen. Einen derart chaotischen, schrillen, persönlich beleidigenden und respektlosen Schlagabtausch hat es in der jüngeren US-Geschichte noch nicht gegeben.
Are you in favor of law and order?
I'm in favor of law. You followed it.
Are you in favor of law and order?
Yes, I'm in
favor. Die Nachlese der aus dem Ruder gelaufenen Debatte jedenfalls hat das Zeug zum Seminarbeispiel für selektive Wahrnehmung. Trump Trump-Kritiker, wie hier Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentin Kamala Harris, empörten sich darüber, dass der Präsident sich geweigert habe, die Ideologie der White Supremacy, der angeblichen Überlegenheit der weißen Rasse, zu verdammen.
I heard what we all heard. The President of the United States in the year of our Lord 2020 refuses to condemn white supremacists.
Ich habe gehört, was wir alle gehört haben, so Harris. Im gleichen Atemzug hatte Trump noch eine seltsame Anmerkung gemacht zu einer militanten rechtsradikalen Gruppe, den sogenannten Proud Boys.
Stand back and stand by.
Haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Das klang wie der Aufruf an die Miliz, ihm zu gegebenem Zeitpunkt zur Seite zu stehen. Das Trump-freundliche Amerika jedoch hob ganz andere Aspekte hervor, dass Biden angeblich einen weiteren wirtschaftlichen Lockdown wolle, wenn sich die Corona-Lage nicht entspannt, und dass Biden sich nicht für Law and Order ausgesprochen habe.
The voters try to get through the noise, try to get through the chaos and realize those two big things.
Die Wähler haben sich durch den Lärm und das Chaos gequält und haben diese beiden Erkenntnisse gewonnen, kommentierte Sarah Sanders, Trumps frühere Pressesprecherin.
And that should give everybody cause and reason to vote for Donald Trump in November.
Und das sollten ausreichend Gründe für jedermann sein, im November Trump zu wählen. Dass es nachweislich der Präsident war, der seinem Gegenüber öfter und aggressiver ins Wort gefallen ist, stört seine Anhänger nicht. Konservative Talkshow-Hosts wie hier Sean Hannity nahmen lieber Biden aufs Korn.
He appeared flustered, irritated and, well, cranky.
Biden habe wuschig, irritiert und griesgrämig gewirkt.
Joe, maybe it's past his bedtime. Probably stayed up too late, needs his nap.
Vielleicht war es längst Bettzeit für ihn, war zu lange auf, brauchte ein Nickerchen. Andere Konservative, wie hier der frühere Fraktionschef Newt Gingrich, sorgen sich um die politische Kultur.
The result was for a lot of viewers that it was sort of shocking to see the level of hostility and the level of intensity.
Für viele Zuschauer sei es schockierend gewesen, dieses Maß an Feindseligkeit erleben zu müssen. Aber auch Gingrich meint vor allem die heftige Abneigung der Demokraten gegen Trump, die er wie viele Konservative maßlos überzogen findet. Ted Cruz, republikanischer Senator aus Texas, zog ein eher nüchternes Fazit.
At the end of the day, I doubt the debate changed the election in any fundamental way. I think if you started the debate with Trump,
am Ende des Tages habe die Debatte die Wahl wohl nicht groß beeinflusst. Trump-Fans seien bei Trump geblieben und Biden-Fans bei Biden. Die Zahlen geben dieser Einschätzung recht. In Umfragen gab eine große Mehrheit der Amerikaner an, ihre Wahlentscheidung schon lange vor diesem TV-Schlagabtausch getroffen zu haben.
Ein Bericht aus Washington von Sebastian Hesse. Seit Tagen schon wollen die Vereinten Nationen, wollen Russland und auch Deutschland die beiden früheren Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien bewegen, einzulenken, die Gewalt zu beenden. Doch die Kämpfe um die bergige Region Bergkarabach gehen weiter. Mehr als 100 Tote hat es wohl schon gegeben. Armeniens Regierungschef hat heute ein Vermittlungsangebot aus Moskau abgelehnt. Zur Entwicklung in dem Konflikt Einzelheiten von Tilko Kries.
Einer der schwersten Vorfälle der seit Sonntag andauernden Kampfhandlungen bleibt ungeklärt. Die armenische Seite gibt an, ein türkischer Kampfjet des Typs F-16 habe gestern einen armenischen Kampfjet im armenischen Luftraum abgeschossen. Der Pilot, dessen Name heute als Valeri Danilin angegeben wurde, sei ums Leben gekommen. Das ist ein Fakt, sagte Nikol Paschinyan in einem Gespräch mit dem russischen Staatsfernsehen. Der armenische Ministerpräsident nannte allerdings keine handfesten Beweise. Der Auftritt Paschinyans im Staatsfernsehen in Moskau war eine Überraschung. So etwas geschieht selten. Die Fragen an ihn waren nicht sonderlich scharf gestellt. Es gab keine Nachfragen, wie etwa nach Belegen für Behauptungen. In derselben Sendung kam auch der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev zu Wort. Beide Politiker wurden nacheinander aus den jeweiligen Hauptstädten ihrer Länder zugeschaltet. Beide sprachen Russisch. Aliyev sagte zum in den Raum gestellten Abschuss durch die Türkei: Wir haben darüber keine Informationen. Diese Behauptung ist durch nichts belegt. F-16-Flugzeuge der türkischen Luftstreitkräfte sind in keiner Weise beteiligt. Die armenische Seite spricht seit Tagen davon, türkische Militärberater, Soldaten und Söldner griffen auf Seiten Aserbaidschans in den Konflikt ein. Eine mögliche Verletzung des armenischen Luftraums kann von großer Bedeutung sein, weil Armenien und Russland in einer Verteidigungsunion miteinander verbunden sind. Wird das Territorium des einen verletzt, muss der andere, jedenfalls nach der Theorie des Vertrags, Beistand leisten. Russland reagiert seit Beginn der Kampfhandlungen nicht auf die täglich neu sowohl von Armenien als auch von Aserbaidschan veröffentlichten mutmaßlichen Details von den Frontlinien. Öffentlich bekannt ist nur, dass Moskau regelmäßig, allerdings erfolglos, zu Verhandlungen aufruft. Nikol Paschinyan, der Ministerpräsident Armeniens, lehnte Verhandlungen nicht prinzipiell ab, forderte jedoch als Bedingung ein Ende der Kämpfe. Man braucht einen Kompromiss und für einen Kompromiss braucht man eine Atmosphäre. Es gibt keine Kriegslösung in diesem Konflikt, es gibt nur friedliche Verhandlungslösungen für den Bergkarabach-Konflikt. Und jede Lösung darf nicht nur für Aserbaidschan akzeptabel sein, sondern muss auch für Armenien und für Bergkarabach akzeptabel sein. Das ist eine Formulierung, die eine entscheidende Streitfrage berührt. Wenn Verhandlungen geführt werden, wer nimmt an ihnen teil? Armenien argumentiert, es gebe drei Parteien. Armenien und die von Erivan offiziell auch nicht anerkannte Republik Bergkarabach auf der einen Seite sowie Aserbaidschan auf der anderen Seite. Baku dagegen akzeptiert Bergkarabach nicht als Ansprechpartner. Verhandlungen sind zwischen Armenien und Aserbaidschan zu führen. Es gibt nur zwei Konfliktparteien, so Präsident Aliyev. Manchmal, wenn von allen Seiten gesprochen wird, ist das unzutreffend. Es gibt so etwas wie alle Seiten nicht. Es gibt nur zwei, Armenien und Aserbaidschan.
Tico Gries berichtete. Politisch gespalten ist Belgien. Schon lange zuletzt hat sich das Land dazu noch den Ruf der Unregierbarkeit eingehandelt. Wenn morgen in Brüssel ein neuer Ministerpräsident vereidigt wird, dann liegt die letzte Parlamentswahl nicht weniger als 494 Tage zurück. Jetzt haben sich also sieben Parteien auf eine Koalition verständigt. Dazu gehören Sozialdemokraten, Liberale und Grüne und das jeweils gleich in doppelter Ausführung, jeweils flämisch und französischsprachig. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
Die wichtigsten Fragen auf dem Weg zu einer neuen Koalition in Belgien sind geklärt. Sieben Parteien aus vier Parteifamilien haben sich auf ein Programm geeinigt und darauf, wer neuer Premierminister sein wird. Wir wussten nicht, wer es werden soll, dann haben wir eine Münze geworfen und die Wahl fiel auf Alexander. Es ist eine hervorragende Wahl, scherzte der wallonische Sozialist Paul Magnet, der gemeinsam mit Alexander De Croo, dem designierten Premierminister, die sogenannte Vivaldi-Koalition geschmiedet hat. Alexander De Croo ist 44 Jahre alt, Politiker der flämischen Liberalen, seit 2012 Vizepremier und war zuletzt Finanzminister. Er soll eine Regierung anführen, die Sozialdemokraten, Liberale, Grüne aus beiden Landesteilen Wallonien und Flandern an einen Tisch bringt, zusammen mit den flämischen Christdemokraten. Das Einigungspapier beginnt mit den Worten: Wir werden das Jahr 2020 nie vergessen. Die Stoßrichtung ist damit klar. Die neue Regierung soll vornehmlich ein Corona-Kabinett werden, aber anders als die Minderheitsregierung von Premierministerin Sophie Wilmès, eben mit dauerhafter Mehrheit im Parlament.
C'est un moment que nous attendons tous.
Es ist ein Moment, den wir alle seit 6 Monaten erwartet haben. 6 Monate einer tiefen Krise, einer zu langen Krise, die das Vertrauen der Bürger zerstört hat. Wir müssen nun hart daran arbeiten, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen, sagte Paul Magnet. Vieles in dem Programm ließ sich wie ein Flickenteppich aus Wahlversprechen, die die Parteien ihrem eigenen Lager schulden, ohne gemeinsame Linie. Die Grünen wollen beim Atomausstieg 2025 hart geblieben sein, die Liberalen loben sich dafür, Steuererhöhungen weitestgehend verhindert zu haben und die Sozialdemokraten können eine Mindestrente von 1.500 Euro als Verhandlungserfolg vorweisen. Ob das genügt, das Vertrauen der Bürger nach knapp 500 Tagen Regierungsbildung wieder zurückzugewinnen, ist fraglich, zumal die neue Koalition mit einer Gepflogenheit bricht, die Wahlergebnisse beider Landesteile zu berücksichtigen. Zwar steht an der Spitze ein flämischer Politiker, aber die beiden stärksten flämischen Parteien, Nationalisten und Rechtsextreme von N-VA und Vlaams Belang, bleiben außen vor. Wissen Sie, die Menschen, um die es mir geht, die Sorgen haben, die ihren Job verloren haben, die Kinder in der Schule haben und sich fragen, ob die Schule morgen noch offen ist, denen ist es wohl egal, wer im Lande wo die Mehrheit hat. Wichtig ist, dass es eine neue Regierung gibt, die die Probleme angeht.
In Vlaanderen ist es wichtig, dass es eine neue Regierung ist, die die Sachen anpackt,
sagte der designierte Premierminister Alexander De Croo. Der Chef der Rechtsextremen, Tom van Grieken von Vlaams Belang, meint dagegen:
Man spricht über die Vivaldi-Koalition von 4 Saisonen, aber es blijkt, dass es 4 keer Winter ist für die Vlaming und sie mogen die Faktur auch noch bezahlen.
Vivaldi-Koalition, die 4 Jahreszeiten. Aber für Flandern bedeutet das 4-mal Winter und bezahlen müssen wir das auch noch. Ein Vorgeschmack auf den rechten Widerstand, mit dem die Koalition rechnen muss. Aber auch das Corona-Management dürfte unter genauer Beobachtung stehen. Eine Reihe von Virologen hatte kürzlich kritisiert, dass sich die aktuelle Regierung zu sehr hinter den Experten versteckt habe. Nachdem die Parteien das gemeinsame Programm abgesegnet haben, soll morgen Vormittag die Regierungserklärung im Parlament verlesen und die Vivaldi-Koalition vereidigt werden.
Paul Vorreiter berichtete. Was fehlt noch in dieser Sendung? Die Presseschau natürlich. Heute wird sie präsentiert von Volker Hengst.
Zentrales Thema in den Zeitungskommentaren ist die TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Bei der Präsidentschaftsdebatte präsentierte sich nicht die größte Nation der Welt, sondern der finsterste Wilde Westen, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Trump hatte sich von Anfang an vorgenommen, keinerlei Gespräch aufkommen zu lassen und stattdessen mit dauernden Zwischenrufen, Beleidigungen, Pöbeleien und Lügengeschichten ein irres Chaos zu verursachen. Seinen männlichen Anhängern auf dem Land dürften die Ausfälle gefallen haben. Doch um die Wahl zu gewinnen, braucht er auch Stimmen der Frauen. Das Straubinger Tagblatt geht ebenfalls auf Trumps Verhalten ein. Ein Präsident, der von sich und seiner Politik überzeugt ist und sich zur Wiederwahl stellt, sollte eigentlich Souveränität und Gelassenheit ausstrahlen und so die Angriffe seines Gegenkandidaten ins Leere laufen lassen. Nicht so Trump. Er fühlt sich offenbar in die Enge gedrängt. Zu Recht, wenn man seine Umfragewerte ansieht. Zum Auftritt von Herausforderer Biden meint der Reutlinger Generalanzeiger, Biden hat sich trotz zahlreicher persönlicher Angriffe nicht provozieren lassen. Er hat das Niveau gewahrt, hat sich keine Patzer geleistet und mit Argumenten zur Wehr gesetzt. Das Bild des schläfrigen Joe, das Trump von seinem Herausforderer immer wieder zu zeichnen versucht, hat bei diesem TV-Duell keine Entsprechung in der Wirklichkeit gefunden. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht hingegen zwei Verlierer. Trump verliert gerade seinen Nimbus als Selfmade-Milliardär und Macher. In der TV-Debatte schlägt er um sich wie ein angeschossener Keiler. Seine letzte Chance ist es, auch die aggressivsten, politikfernsten Angehörigen der weißen Unterschicht der USA an die Wahlurnen zu pöbeln. Nicht präsidial, sagt sein Kontrahent Joe Biden fast ein wenig überrascht über den bizarren Auftritt des Repräsentanten des mächtigsten Landes der Welt. Aber auch Biden wirkt wie der Letzte seiner Art, der mit erlahmender Kraft ein amerikanisches Politiksystem verkörpert, das längst untergegangen ist. Die westfälischen Nachrichten aus Münster meinen hingegen, größter Verlierer des Abends waren die Demokratie und die traditionsreiche Debattenkultur in den USA. Jeder Erstsemester-Debattierclub an einer x-beliebigen Universität hätte es besser gemacht. Die Berliner Zeitung wagt eine düstere Prognose. Selbst der feine Joe Biden hielt sich in der Debatte angesichts der Aggressionen Trumps nicht mehr zurück, rief ihm zu, er solle einfach mal das Maul halten. Wenn in dieser Situation bewaffnete Milizen der Rechten auf die Straßen ziehen, wird die radikale Linke nicht zu Hause bleiben. Der erste Bürgerkrieg der USA ist 155 Jahre her. Ein zweiter ist nicht mehr ausgeschlossen.
Danke, Volker Hengst, für die Präsentation der Presseschau. Zusammengestellt hat sie die Kollegin Sonja Helmke. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Warenberg. Bis bald.